Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend.
Ich genoss seine Leber mit ein paar Fava-Bohnen, dazu einen ausgezeichneten Chianti.
Lämmer.
Das Schweigen der Lämmer, auch diesen Kinoklassiker, produzierte Erik Plesko. Mit 95 Jahren ist der Wiener in den USA gestorben. Außerdem erfahren Sie, welche Künstlerin die riesige Turbinenhalle der Tate Modern in London neu bespielt und warum Konstantin Branguschi der beste Fotograf seiner eigenen Skulpturen war. Amadeus, der mit dem Wolf tanzt, das Schweigen der Lämmer und Platoon. Einer flog über das Kuckucksnest oder der Stadtneurotiker. Filmklassiker, die in der Verantwortung von Erik Plesko produziert wurden. Mit 95 Jahren ist der gebürtige Wiener heute in den USA gestorben. Seit 1998 war er Präsident des Internationalen Filmfests Viennale. Seine Rede dort 2010 beweist, wie klug und humorvoll er war.
Als ganz junger Mann, und man würde es nicht glauben, wenn ich hier mit dem Stock heraufwackel, dass ich auch einmal jung war, hatte ich die Gelegenheit, an der Tonversion von Nanook des Nordens, des berühmten Dokumentarfilmers Robert Flaherty, zu arbeiten. Man erzählte mir, dass dieser Stummfilm damals in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg jahrelang lief. Warum? Weil Nanooks Lebensgeschichte Umstände so grauenhaft waren, dass sich das Publikum im Vergleich zu ihm besser fühlte. Also alles ist relativ und so ist es auch noch heute.
Die Geschäftsführerin der Viennale, Eva Rotter, ist am Telefon in Wien. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Klug und humorvoll, waren das zwei der herausragenden Eigenschaften von Erik Plesko?
Ja, klug und humorvoll würde ihn wirklich gut beschreiben. Er war sehr humorvoll, hat den Humor nie verloren, auch bis zuletzt. Immer witzig, immer sehr pointiert und sehr politisch. Obwohl er 1938 Wien verlassen musste und die Schule abbrechen musste, war er sehr, 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 sehr gebildet und konnte sich sehr gut zurechtfinden in der Welt. War sehr erfolgreich, auch in seinem beruflichen Leben, wie man weiß. Und hat auch die Tagespolitik, der war immer absolut upgedatet, was in der Welt passiert. Vor allem in Amerika, aber auch in Wien, Österreich, da war er immer ganz interessiert und wusste mehr oft als ich, wenn ich mit ihm telefoniert habe, weil er schon am letzten Stand war.
Er musste Österreich verlassen, ging in die USA mit seiner Familie, mit seinen Eltern, kam 1943 als Offizier der US-Armee nach Nazi-Deutschland zurück. Und nach Kriegsende wurde er beauftragt, die Bavaria-Studios in München wieder aufzubauen. Was hat er Ihnen über diese schon allein bemerkenswerte Episode seines Lebens erzählt?
Ja, das hat ihm natürlich sehr gut gefallen, dass er da wieder zurückkehrt in dieser Position. Sein Leben lang war er immer stolz darauf, überlebt zu haben und wollte sozusagen der Gesellschaft zeigen, dass er lebt und was er alles schafft und erreichen kann. Also für ihn war diese Rückkehr nach Deutschland natürlich extrem spannend. Und da ist er auch eingestiegen in das ganze Filmbusiness. Also da war auch der Anfang seiner Karriere, die er dann nach Amerika weitergeführt hat, also wo er dann wieder zurückgekehrt ist später.
Was liebte er so am Film und am Filme produzieren?
Naja, ich glaube, was er sehr gut konnte, ist, wenn er ein Drehbuch gelesen hat, er konnte sich genau vorstellen, das wird ein Film, das wird erfolgreich werden oder das wird nicht erfolgreich werden. Er konnte sich sehr gut hineinversetzen in das Drehbuch und war auch immer ganz maßgeblich dabei beteiligt, die Schauspieler und Schauspielerinnen auszuwählen. Und er hat das geliebt, sich schon im Vorfeld vorzustellen, dass das ein erfolgreicher Film werden kann und was es dazu braucht. Er hat einen guten Riecher gehabt. Und es ist ihm auch gelungen, eben weil er hat ja sehr viele Oscars gewonnen als Produzent und Chef von Orion und on United Artists. Also er war ja sehr, ja wie ein Spieler vielleicht, sich vorstellen können, wie das dann auf die Leinwand kommt und wie die Menschen dann in die Kinos gehen und das hat ihm gefallen.
Ja, von den Bavaria Studios ging er, der Kaufmannssohn, zu United Artists und schaffte es 1973 vom Europachef auf den Präsidentensessel. Und das ist ja mit Verlaub wie der Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär.
Ja, genau, das war's. Und es war in der Zeit, in der er gelebt hat und jung war, auch möglich. Das ist vielleicht heute gar nicht mehr so leicht, diese Möglichkeiten zu haben, aber er war so, ja, für ihn war das möglich.
Wie ist er mit dieser erfolgreichen Karriere umgegangen?
Gut, glaube ich. Es hat ihm gefallen. Ich meine, wenn man ihn gekannt hat und ich habe ihn erst kennengelernt, wie er schon nicht mehr beruflich tätig war, das war 1998. Ich konnte mir das gut vorstellen. Er war ein richtiger Businessman und ein Gentleman und ein sehr charmanter Mensch und konnte mit sehr vielen Menschen, unterschiedlichen Menschen umgehen. und war sehr umgänglich und hat sich sehr gut hineinfühlen können in andere Personen. Und er war ein Kosmopolit, er war ein Europäer, aber auch und ein Wiener. Er ist ja dann durch die Biennale wieder zurückgekehrt nach Wien und hat sich ja da extrem gut wieder versöhnt, auch mit diesem Land, und hat sehr viele Kontakte gehabt und Freundschaften gepflegt in der höchsten Riege der Politik. Und er wurde dann auch Ehrenbürger der Stadt Wien. Er war ein sehr charismatischer Mensch und jeder Mensch, der mit ihm zu tun hatte, der hat sich bestimmt nicht gelangweilt, weil er sehr viele Geschichten erzählen konnte. Ich kann mich an Abend erinnern in Restaurants, wo er erzählt hat, ja, wie er dann das Schweigen der Lämmer besetzt hat und wie dann das war mit Anthony Hopkins.
Wie war es denn?
Ja, nicht immer einfach. Ja, er wollte ihn wahrscheinlich anders besetzen mit einem anderen Schauspieler, aber er hat sich dann für Anthony Hopkins entschieden, der, glaube ich, nicht so gut zusammen war zu der Zeit. Und er sich aber genau vorgestellt hat, dass Anthony Hopkins der richtige Mann ist für diesen Film. Und er hat recht gehabt. Er hat das wirklich gespürt und hat eben die Kontakte gehabt zu all den Schauspielern und Jodie Foster, mit der er einige Filme gemacht hat. Das war seine große Gabe auch. Und natürlich kaufmännisch bewandert. Das ist ja auch eine Kunst, muss man sagen.
So gesehen war er ein Geschichtsbuch auf zwei Beinen, oder?
Absolut. Also so ein Mensch, unfassbar, was in ihm alles gesteckt hat, an Geschichten, an Anekdoten, an Begegnungen, die er hatte und was für ein erfülltes, schönes Leben dieser Mensch hatte. Also das ist, glaube ich, einzigartig und ich werde ihn nie vergessen, weil solche Menschen gibt es wenige heutzutage. Also solche intensiven Leben zu haben und so alt zu werden und sich auch vielleicht mit manchen Sachen wieder zu versöhnen und die Zeit zu haben, eben dieses Leben wieder in verschiedene Richtungen zu spüren, das konnte er. Eine einzigartige Persönlichkeit, die heute aus dieser Welt gegangen ist, kann ich sagen.
Eva Rotter, Geschäftsführerin der Biennale, deren Präsident der Filmproduzent Erik Plesko war. Er ist heute im Alter von 95 Jahren gestorben. Frau Rotter, vielen Dank für Ihre Erinnerungen und für Ihre Zeit.
Ich danke auch. Ciao, ciao.
3.500 Quadratmeter. So viel Platz künstlerisch zu bespielen, ist eine Herausforderung. Denn 3.500 Quadratmeter umfasst die alte Turbinenhalle in der Tate Modern in London. Kara Walker ist die fünfte Künstlerin, die den riesigen Raum für eine Einzelausstellung nutzen darf, weil ihre Arbeiten umso größer sind, je älter sie wird. Martin Hahn hat sich erklären lassen, was die US-Amerikanerin vor der Eröffnung umtrieb.
Kara Walker spricht in London über Europas barocke Brunnen und opulente Denkmäler und ist hin und her gerissen. Zum einen sei da die Schönheit und der eigene Wunsch, monumental zu arbeiten, sagt die Künstlerin. Zum anderen wisse man, auf wessen Kosten diese historischen Monumente entstanden sind. In ihrer Arbeit für die Tate Modern hat die Afroamerikanerin nun beide Aspekte vereint. Kara Walker hat für die Turbine Hall der Galerie ein Gegendenkmal, ein Anti-Monument geschaffen.
It's a 13 meter high working fountain.
Es ist ein 13 Meter hoher Brunnen, angelegt an die barocken Brunnen, die man in ganz Europa findet. Vor allem aber inspiriert vom Victoria Memorial vom Buckingham Palace.
Priyesh Mistry ist einer der Kuratoren des Projekts.
Wie wir wissen, zelebriert das Victoria Memorial das britische Kolonialreich. Das unterläuft Kara Walker hier.
Walkers imposanter mehrstufiger Brunnen erzählt die Geschichte des transatlantischen Sklavenhandels. Es ist eine Allegorie auf den Black Atlantic, den schwarzen Atlantik, der die drei Kontinente Amerika, Afrika und Europa so schicksalshaft verbindet.
So she is allowing us to ask questions about who is celebrated in monuments.
Walker erlaubt uns so zu hinterfragen, wer mit solchen Denkmälern geehrt wird, an welche historischen Momente wird erinnert. Und noch wichtiger, wer wird nicht geehrt? Wen und welche Geschichten ziehen wir vor zu vergessen?
Walker hat die verschiedenen Ebenen ihres Brunnens mit Skulpturen besetzt. Wir sehen Schwimmende und Ertrinkende, Haie und einen Galgenbaum, Schiffe mit geblähten Segeln, eine Kapitänsfigur und auch eine vergnügte Queen Victoria. Dabei vermischt die Künstlerin Fakt, Fiktion und Fantasie. Sie bedient sich bei maritimen Gemälden von William Turner und Winslow Homer, aber auch bei Zeitgenossen, so Kurator Mystery.
One of the references that she makes alongside, you know, these paintings by Winslow Homer and Turner.
Neben den Referenzen zu Winslow Homer und Turner bezieht sie sich auch auf Damien Hirst, der in einem seiner Werke einen Hai nutzte. Und in eins der Boote ist frecherweise ein Key West geritzt. Das bezieht sich sowohl auf Key West und die Atlantikpassage, aber auch auf Kanye West. Es geht also auch um unseren heutigen Umgang mit dem Erbe des transatlantischen Sklavenhandels.
Der schwarze US-Rapper Kanye West hatte 2018 vor laufender Kamera gesagt, wer 400 Jahre Sklaverei erdulde, sei daran selbst schuld. Ganz oben auf Walkers Brunnen thront aber kein größenwahnsinniger Rapper, sondern eine schwarze Venus. Eine halbnackte afro-brasilianische Priesterin, deren Brüste das Wasser spenden, das den Brunnen füllt und auch alle Kontinente verbindet.
Kara Walker is very much acknowledging the fact that actually this history is interconnected.
Kara Walker macht hier die geschichtlichen Zusammenhänge bewusst. Die Geschichte der Sklaverei in Amerika hängt eng mit dem Warenhandel nach Europa zusammen. Und auch viele der Plantagen gehörten Europäern. Wir reden also über einen Handel, dessen geschichtliches Erbe viele von uns betrifft.
Eine Geschichte, die eine Legacy und impacts many of us.
Und so heißt Walkers Werk für die Tate Modern abgekürzt zwar Fons Americanus, aber der eigentliche, komplette Titel füllt eine ganze Wand der Halle und ist ein Kunstwerk für sich. Der Text macht klar, es geht hier um Afrique and Albion, Afrika und England. Dramatisch und humorvoll zerlegt Walker in London die Deutungshoheit und Erinnerungskultur des britischen Empires. Aber nicht nur inhaltlich dreht die Amerikanerin den Spieß um. Fragt man Tate-Kurator Mistry, wie schwer es war, den riesigen Brunnen zu transportieren, grinst er.
So the sculpture is actually not made of stone. I think it would be it would take as many sort of months if not years to produce something out of stone.
Die Skulptur ist nicht aus Stein gemacht. Das hätte Monate, wenn nicht Jahre gedauert. Wir haben den Großteil der Skulptur aus Kork hergestellt. Der kann nach der Ausstellung recycelt werden. Überzogen haben wir den Kork mit einem Material, das sich zementartig anfühlt. Er sieht aus wie Stein und klingt wie Stein, sehr effektiv.
Then gives it the appearance of being like stone and feels like stone and sounds like stone. So it's highly effective.
Auch das Medium ist die Botschaft. Traue keinem Denkmal, das du nicht selbst gebaut hast.
Kara Walker in der Tate Modern in London bis zum 5. April. Geboren 1876 in Rumänien, gestorben 1957 in Frankreich. Dazwischen lag das Leben von Constantin Bragucci, dessen Skulpturen klar und glatt manchmal mehr ahnen lassen, als sie zeigen. Ein Vierteljahrhundert nach der letzten großen Werkschau ist in Brüssel eine Retrospektive zu sehen, die nicht nur den einflussreichen Bildhauer, sondern auch den Fotografen Brancucci zeigt. Carsten Probst, was interessierte denn den Bildhauer an der Fotografie?
Also das hatte wohl ganz praktische Gründe. Zum einen, weil Brancucci zum einen immer unzufrieden war mit den Bildern, die die professionellen Fotografen von seinen Skulpturen gemacht haben. Also hat er gesagt, ja, dann fotografiere ich sie lieber selbst. Und das betrifft eben vor allem diese Figuren, die er später in seinem späteren Werk gemacht hat, Figuren mit diesen Oberflächen aus polierter Bronze. Die spiegeln ja wirklich alles. Alle Lichter sind also sozusagen für die gesamte Umgebung empfänglich, auch entsprechend schwer zu fotografieren. Aber die Fotografen haben es immer versucht zu vermeiden, das mit diesen Lichtern und dem Glänzen zu fotografieren. Und deswegen hat Brancucci gesagt, nein, nein, mir geht es genau um diese Lichter. Lichteffekte, um diese Lichtreflexe, Schattenwürfe, das war für ihn die Immaterialisierung der Bildhauerei, Fortsetzung der Bildhauerei mit Mitteln des Lichtes. Und da sind wir dann quasi schon mittendrin in seinem Werk. Wenn Sie also sehen, er hat ein Werk, das nennt sich Vogel im Raum. Das ist fast wie ein Segel aus Bronze geformt, eine abstrakte Skulptur. Und die fotografiert er aus verschiedensten Winkeln so, dass darauf Lichter leuchten oder Schatten drüber fallen, dass diese Figur sich dadurch ständig völlig verfremdet. Und damit schafft er nochmal ein neues Werk im Werk.
Also eine Doppelbegabung eines Sohns aus einer Bauernfamilie in der Walachei, der schon Mitte 30 war, als er nicht etwa an seinem Wohnort Paris, sondern in New York mit seiner ersten Einzelausstellung berühmt wurde. Was zeigt die Ausstellung über seinen Weg in die Berühmtheit?
Ja, das fängt also wirklich auch ganz basal an. Er soll ja mit 11 erstmal von zu Hause weggelaufen sein. Später fiel er dann in Craiova an der Kunstgewerbeschule dort schon mit seinem bildhauerischen Geschick auf. Und dann, das ist auch eine schöne Anekdote, ging er 1903, 1904 nach Paris, also in die Hauptstadt der Kunst. Und das können Sie ganz wörtlich nehmen. Er ging nämlich zu Fuß. Und da in Paris, wirklich. Und da kam er dann an, nahm sich so ein kleines Studio am Montparnasse und lief da so mit schlichten, weiten Bauerngewändern herum aus hellem Leinenstoff. Das Studio soll eher so einer Scheune geglichen haben. Und dann hat er auch noch dieses rasputinhafte Aussehen mit so einem wilden Rauschebart und glühenden Augen. Da war er natürlich schon auch in diesem Viertel inmitten der künstlerischen Avantgarde, die da lebte, schon eine Schau. Aber hinzu kam natürlich auch, dass er dann relativ schnell Bekanntschaften mit verschiedensten Künstlern, also Matisse, beispielsweise Rodin und vielen anderen schloss, weil die einfach sahen, dass dieser Mann auch was kann. Und das sieht man dann eben, wenn man diese Skulpturen aus der frühen Zeit von ihm in dieser Ausstellung anschaut. Da nähert er sich über die menschliche Figur ganz stark einem sehr lebendigen Ausdruck, einer ganz emotionsgeladenen Form, die aber gleichzeitig sehr stark reduziert ist. Und das verkörpert sich am allermeisten in dieser von ihm ja auch oft wieder von ihm aufgelegten Skulptur Der Kuss. Da sieht man eben so eigentlich nur zwei Gesichter, die eng aneinander gedrückt fast sich umarmen und verschlungen sind in diesem Kuss. Und das ist eine unglaublich intensive Form, gleichzeitig aber fast auch schon eine abstrakte Skulptur.
Auguste Rodin und Brancusi, das ist ja ein Paar, das man zumindest kurzzeitig mal zusammendenken muss in Paris im kurzen Frühling 1907. Wie wichtig ist das jetzt in der Brüsseler Ausstellung?
Ja, also rein biografisch konnte sich natürlich Brancusi dieser Anziehungskraft von Rodin, der ja damals schon doppelt so alt war wie er, überhaupt nicht entziehen. Rodin war der Bildhauer dieser Zeit, auch am Anfang des 20. Jahrhunderts. Rodin war auch schon früh auf ihn aufmerksam geworden und einen Monat lang arbeitete dann Brancusi auch in Rodins Atelier als Assistent. Und dann kam es zu einem ganz starken Bruch. Also im Schatten eines großen Baumes kann nichts wachsen, soll Brancusi damals gesagt haben, hat sich also quasi von ihm abgestoßen. Und dann gibt es noch eine zweite Anekdote. Er soll dann mit seinen Freunden Marcel Duchamp und Fernand Léger und noch einigen anderen in eine Ausstellung gegangen sein, in der Luftfahrzeuge ausgestellt wurden. Und da entdeckten alle einen Propeller. Und da soll Léger zu Brancusi gesagt haben, das ist die Kunst von morgen, kannst du nicht so etwas auch machen? Tatsächlich von so einem Propeller ausgehend, von so einer aerodynamischen Form ausgehend, hat tatsächlich Brancusi dann viele seiner neuen Skulpturen einfach entwickelt, weg von dieser üppigen, emotionsgeladenen, figürlichen Form bei Rodin hin zu einer ganz reduzierten Form, wo wir dann eben auch später diese sehr glänzenden, blank polierten Bronzeskulpturen finden, die Brancusis spätes Werk auszeichnen und die ihn letztlich auch zu einem so einflussreichen Künstler gemacht haben für das 20. Jahrhundert, der er dann geworden ist.
Kann jetzt diese Ausstellung die Bedeutung, die Sie geschildert haben, die Brancusi für die Moderne hat, so deutlich machen, wie Sie es sich gewünscht haben?
Ja, also ich finde diese Ausstellung sehr opulent ausgestattet. Sie erzählt einfach diesen Werdegang von Brancusi sehr gut nach. Und das finde ich auch sehr überzeugend, weil man spürt, wie er aus diesen sehr traditionalistischen Formen, aus diesen naturalistischen Formen bei Rodin hin zu seiner ganz reduzierten Arbeitsweise kommt, mit diesen ja fast androidartigen, roboterartigen Maschinenskulpturen, die man später eben in seinem Werk sieht. Und von da aus führen natürlich wirklich ganz viele Verweise auf die Moderne, beispielsweise in Deutschland, auf verschiedenste andere Künste. Das wird sehr überzeugend dargestellt und zeigt eben aber auch andererseits Brancusi nicht von der Seite des Großmeisters, sondern eben als einen, der immer seinen Weg gesucht hat. Das war nie etwas, was so ihm in die Wiege gelegt wurde, sondern einfach eine große Überraschung, dass sich aus diesem Mann so eine prägende Gestalt für das 20. Jahrhundert in Europa entwickelt hat.
Brancusi von morgen bis zum 12. Januar im Beaux-Arts in Brüssel, gesehen von Carsten Probst. Und es geht weiter mit Christian Riedel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Viele Künstler und Wissenschaftler befürchten, dass die Kultur in der künftigen EU-Kommission weniger Bedeutung haben könnte, weil kein eigenes Ressort dafür vorgesehen ist. Inzwischen gab es eine erste Anhörung mit der designierten EU-Forschungskommissarin Maria Gabriel, die sich auch um Kulturpolitik kümmern soll. Bettina Klein.
Sie hat sehr leidenschaftlich um Zustimmung geworben, muss man sagen. Man brauche neue Visionen, neue Ideen. Sie sprach von einem Europa der Talente und einem Europa der Herzen und hat in ihrem Eingangsstatement eigentlich genau das gepriesen, wozu man schon die meiste Kritik gehört hat, dass sie nämlich für sehr viele Bereiche zuständig sein wird. Und sie hat dargestellt, wie sie das alles miteinander zusammenbringen wird und wie das zusammenhängt. Sie sprach von einem Wissensdreieck Bildung, Forschung, Innovation. Man müsse alle mitnehmen, Lehrer, Unternehmer, die Jugend, Künstler und Kreative und auch den Sport.
In Berlin haben die 8 Städte, die 2025 deutsche Kulturhauptstadt sein wollen, ihre Bewerbungen präsentiert. Mit Hannover, Hildesheim und Nürnberg kommen 3 Städte aus westlichen Bundesländern. Die 5 anderen Kandidaten, Chemnitz, Dresden, Gera, Magdeburg und Zittau, liegen in 3 der ostdeutschen Bundesländer. Der Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, Markus Hilgert, sieht darin eine große Chance.
Ich glaube, dass in Ostdeutschland die Chance genutzt wird, über den Wettbewerb die Bedeutung von Kultur in den ländlichen Räumen, aber auch in den Gebieten hervorzuheben, die vom Strukturwandel betroffen sind. Und ich glaube, dass es eine großartige Chance ist, auch die Themen zu benennen, die im Moment in Europa schwierig sind und die gelöst werden müssen, wenn wir wollen, dass Europa als Ganzes bestehen bleibt.
Eine europäische Jury wird in einem Jahr je eine Stadt aus Deutschland und Slowenien zur europäischen Kulturhauptstadt 2025 ausrufen. Der mexikanische Staat ist der einzige Erbe des Nachlasses von Literaturnobelpreisträger Octavio Paz. Das hat nach Angaben des Kulturministeriums ein Familiengericht entschieden. Paz' Witwe war im vergangenen Jahr gestorben, ohne ein Testament zu hinterlassen. Die einzige Tochter aus der ersten Ehe des Schriftstellers war bereits 2014 gestorben. Zum Nachlass des Autors gehören private Korrespondenz, Manuskripte und Fotos. Der französische Staatspräsident Macron ist Schirmherr der ersten Ausstellung über die deutsche Malerin und Grafikerin Käthe Kollwitz in Frankreich. Sie wird am Freitag im Straßburger Museum für moderne und zeitgenössische Kunst eröffnet. Dafür stellt das Käthe-Kollwitz-Museum in Köln allein 140 der 170 Exponate. Zur Eröffnung erscheint auch der erste grundlegende Kollwitz-Katalog in französischer Sprache. Das Kollwitz-Museum in Köln besitzt die weltweit größte Werksammlung der Künstlerin.
Es war der 2. Oktober vor einem Jahr, als der unbequeme saudische Journalist Jamal Khashoggi in der Botschaft seines Landes in Istanbul ermordet wurde. Nach langer Abwehr auch des UN-Untersuchungsberichts hat der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman nun die Verantwortung für die Tat übernommen, will aber sonst nichts damit zu tun haben. Christian Mier von Reporter ohne Grenzen war im April in Saudi-Arabien. Einen schönen guten Abend, Herr Mier.
Guten Abend.
Stärkt es Salmans politische Position, die politische Verantwortung für den Tod an einem Regierungskritiker übernommen zu haben?
Also aus unserer Sicht scheint das eher so kurz vor dem Jahrestag des Mords an Jamal Khashoggi wie ein Ablenkungsmanöver. Denn nach allem, was über den Mord bekannt ist, ist diese Aussage von Kronprinz Mohammed bin Salman eine Lüge.
Was haben Sie denn für Gespräche geführt in Saudi-Arabien? Mit wem, um aus Sicht der Reporter ohne Grenzen diesem Fall ein ganz klein wenig näher zu kommen?
Wir haben uns dort einerseits für die Freilassung von mindestens 30 inhaftierten Journalistinnen und Journalisten eingesetzt, darunter auch Menschen wie Raif Badawi. Aber wir haben vor allen Dingen auch über die Aufklärung des Mords an Jamal Khashoggi geredet. Wir haben dort gesprochen, unter anderem mit dem Generalstaatsanwalt. Das ist derjenige, der für die Ermittlung von Khashoggi verantwortlich ist und die auch in Istanbul war im vergangenen Jahr, knapp einen Monat nach dem Mord, und mit türkischen Behörden dort teilweise zusammengearbeitet hat. Wir haben mit dem Außenminister gesprochen, mit dem Justizminister, und wir haben überall darauf gedrungen, dass wir eine unabhängige Untersuchung fordern. Das heißt, nicht nur einzelne mögliche Täter, die offenbar ja im Geheimdienst sind, braucht, sondern dass wir auch eine Strafverfolgung der Hintermänner brauchen. Und das ist am Ende, muss man sagen, der Kronprinz Mohammed bin Salman, nach allem, was wir an Indizien wissen.
Offiziell gibt es in Saudi-Arabien ja Angeklagte. Es gibt einen Prozess, ein Geheimverfahren. dass lediglich die UN und die Türkei vor Ort zuweilen beobachten dürfen. Das zumindest habe ich gelesen. Passt das auch für Präsident Erdogan? Denn die Türkei hat ja nicht das ganze Material aus der Botschaft nach dem Mord freigegeben. Wie sehen Sie das?
Natürlich hat auch die Türkei ein Interesse an dem Fall und deswegen ist es natürlich im vergangenen Jahr schon etwas eigenartig gewesen, dass sich Präsident Erdogan als Vorkämpfer für die Pressefreiheit aufgespielt hat. Wir haben den Eindruck, dass man versucht, die Türkei möglicherweise ins Boot zu holen, propagandistisch von saudischer Seite. Aber ein solches Verfahren muss natürlich öffentlich sein.
Konnten Sie denn in diesem Jahr seit dem Mord an Khashoggi beobachten, dass Prinz Salman, der sich ja gerne auch gute Schlagzeilen für liberalisierte Gesetze gibt, anders mit Medien umgeht, im Positiven wie im Negativen?
Was neu ist, dass wir den Eindruck haben, nach dem Mord an Khashoggi war erstmal auch Saudi-Arabien etwas gelähmt und es gab dort auch im saudischen Machtapparat sicherlich Menschen, die gemerkt haben, dass der Mord an Khashoggi ein Fehler war, weil er für das Image von Saudi-Arabien ob der unfassbaren Brutalität schädlich war. Und wir haben nicht den Eindruck, dass der Kronprinz Mohammed bin Salman ernsthaft an einer Aufklärung interessiert ist. Zum Beispiel hat die sogenannte Saudische Journalistenvereinigung für November eine Medienkonferenz, bei der es auch um Pressefreiheit gehen soll, in Saudi-Arabien angekündigt. Und das ist eine sehr staatsnahe Vereinigung. Und das ist doch eher ein gewisser Hohn.
Was raten Sie, sollten internationale Medien tun, wenn sie denn über ein Urteil gegen die Angeklagten im Geheimverfahren zu berichten haben?
Zum einen muss man, glaube ich, die Art und Weise des Verfahrens sehr genau hinterfragen, auch sich nicht damit zufrieden geben, dass vermeintliche Attentäter bestraft werden, zumal diesen Jahr auch eine Todesstrafe droht, was auch natürlich menschenrechtlich zu verurteilen ist. Aber ich glaube, Medien müssen auch weiter darauf dringen, dass es eben Hintermänner gegen hinter diesem Mord gibt und dass diese Benennung der Hintermänner und die Verfolgung der Hintermänner nicht aufhören darf. Man darf sich, glaube ich, als internationale Öffentlichkeit damit nicht abspeisen lassen und das auch immer wieder thematisieren, gerade jetzt, wenn Saudi-Arabien die G20-Präsidentschaft übernimmt.
Wir haben am Fall von Deniz Yücel in der Türkei erlebt, was internationaler politischer Druck auch gerade von Seiten der Bundesregierung bewirken kann. Fehlt er im Fall von Khashoggi?
Ich denke, Saudi-Arabien hat ja einen Hebel, das ist das Öl. Und gleichzeitig, glaube ich, dürfen sich auch westliche Länder, die abhängig sind vom Öl, auch nicht kleiner machen, als sie sind. Saudi-Arabien muss ja auch jemand haben, der das Öl kauft. Und ich glaube, da bietet sich schon auch Druckmöglichkeiten für viele westliche Länder in diesen Abhängigkeiten. Und ich glaube, dieser wirtschaftliche Druck ist etwas, der viel zu wenig genutzt wird. Und ein zweiter Punkt ist an der Stelle auch ein politischer Druck. Die Bundesregierung hat ja gerade vor kurzem angekündigt, dass sie wieder die Kooperation zwischen der Bundespolizei und der saudischen Sicherheitspolizei aufnehmen möchte. Und das sendet, glaube ich, ein sehr fatales Signal. Es wäre ein viel besseres Signal, wenn die Bundesregierung sagen würde, nein, eine solche Kooperation führen wir nicht fort, solange dieser Mord nicht aufgeklärt ist. Da haben wir den Eindruck, es wird Druckpotenzial ganz einfach und leichtfertig aufgegeben und verschenkt.
Sagt Christian Mir von Reporter ohne Grenzen vor dem ersten Todestag von Jamal Khashoggi. Herr Mir, besten Dank.
Danke auch.
Die Frankfurter Paulskirche. Am 20. Oktober wird dort wieder der Friedenspreis des deutschen Buchhandels vergeben. Der Grund liegt 170 Jahre zurück, als das Gotteshaus zum Symbol für Freiheit und Demokratie in Deutschland wurde. Allerdings, seiner Geschichte fehlt das Zeitgemäße. Die Bürgerschaft will den Rundbau sanieren, restaurieren und ein eigenes Demokratiezentrum eröffnen. Aus all diesen Gründen war Natascha Pflaumbaum bei einem ausgedehnten Symposium des Instituts für Stadtgeschichte.
Am Ende des Tages stehen wir vor ihr. Nach einigen Stunden Vorträgen über Demokratie, Nationalversammlung, Verfassungs- und Konstitutionsgeschichte, Grundrechte, Gedenk- und Erinnerungskultur erläutert Stadtführer Till Fischer, wie lange es gedauert hat, dass aus der Paulskirche tatsächlich ein Ort des Gedenkens wurde, den alle kennen.
Das war dann erst die 75-Jahr-Feier. und der Weimarer Republik, als das wirklich so in den Fokus gezogen worden ist und dass man wirklich auch stolz auf die 1848er Revolution und das, was erreicht war, hier in Frankfurt sein konnte. Also es war dann erst die 75-Jahr-Feier, die die Paulskirche wirklich zu einem Nationalmonument hat werden lassen.
Ruhm war der Frankfurter Paulskirche also nicht von Anfang an beschieden. Welchen Wirren und Widrigkeiten der Bau schon zu Beginn ausgesetzt war, schilderte sehr eindrücklich die junge Historikerin Lucia Seiß, die darlegen konnte, warum es allein ein halbes Jahrhundert brauchte vom ersten Planungsgedanken bis hin zur stehenden Kirche.
Frankfurt hat sich am Ende des 18. Jahrhunderts generell schwer getan mit Bauprojekten. Also da gab es viele Konflikte, die eben auf diese relativ komplexe Selbstverwaltung zurückzuführen sind. Aber allein bei der Paulskirche hat es eben 50 Jahre gedauert, was ja nicht nur auf diese Konflikte, sondern vor allen Dingen auch auf die Kriegsunterbrechungen zurückzuführen ist.
Heute ist die Paulskirche unbestritten ein hochsymbolischer Versammlungs- und Gedenkort. Sie ist neben dem Hambacher Schloss der Ort der deutschen Demokratie. Hier tagten 1848 bis 1849 die Delegierten der Frankfurter Nationalversammlung. Hier wurde die erste demokratische Verfassung unterzeichnet, die heute noch als Protodemokratie gilt. Der ehemalige FAZ-Journalist Günter Mick beschrieb jene erste Zusammenkunft der 830 Mitglieder der Nationalversammlung journalistisch wie eine Live-Reportage.
Festlich geschmückt war das Gebäude, als die Abgeordneten vom Römer aus zur Tagesstätte gingen. In der Stadt läuteten die Glocken, Kanonendeuer hallte über den Römerberg. Mit begeisterten Vivat-Rufen begleiteten die Zuschauer den Zug. Schwarz, rot, goldene Fahnen wehten überall.
Günter Mick gehörte zu den neun ExpertInnen, die an zwei Tagen im Karmeliterkloster Frankfurt der ambivalenten Symbolkraft der Paulskirche nachgingen. Ambivalent, weil die Paulskirche das Schaffen und Scheitern der Demokratie in einem Augenblick verkörpert. Die Wissenschaftler beschrieben die Geschichte der Paulskirche in zwei Gedankenlinien. Historiker wie Günter Mick, Frank Engehausen oder Dieter Hein rekonstruierten die Geschichte der Paulskirche als Ort der Verfassungskonstitution. Walter Mühlhausen, Thomas Bauer und Michael Dreyer untersuchten hingegen die Geschichte der Paulskirche als Erinnerungsort. Einig war man sich im Großen und Ganzen am ersten Tag über die große politische Leistung, die die Nationalversammlung mit der Unterzeichnung der Verfassung am 28. März 1849 geleistet hat, auch wenn sie scheiterte. Der emeritierte Frankfurter Historiker Dieter Hein brachte es auf den Punkt.
Der Frankfurter Nationalversammlung kommt das herausragende Verdienst zu, für die vielen grundlegenden verfassungsrechtlichen Fragen, die sich im Zuge der Schaffung eines nationalen Verfassungsstaates in Deutschland stellten, originäre Lösungen erarbeitet zu haben, die für die weitere deutsche Verfassungsgeschichte immer aber eine elementare Entscheidungsorientierung boten.
Spannend wurde es am zweiten Tag, als es um die Paulskirche als Erinnerungsort ging. Die Stadt Frankfurt will die Paulskirche restaurieren, ein Demokratiezentrum errichten. Das angestrebte Datum der Fertigstellung 2023 wurde just heute revidiert. Das flammende Plädoyer des Politikwissenschaftlers Michael Dreyer für mehr demokratische Orte in Deutschland machte allerdings deutlich, wie dringlich die Paulskirche als solche Instanz ist.
Dass inzwischen die Symbole der Demokratie auch von Leuten sich angeeignet werden, Schwarz-Rot-Gold, die Nationalhymne, die sagen wir mal, vor 80 Jahren, vor 100 Jahren nicht unbedingt die größten Fans von Schwarz-Rot-Gold gewesen sind. Das hat sich dann so entwickelt. Aber das macht es umso deutlicher, dass sich die demokratischen Symbole auf Seiten der Demokratie verorten lassen müssen und dass man nicht einfach anderen es erlaubt, diese Symbole zu besetzen.
Dreyer greift mit diesem Gedanken die Initiative des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier auf, der einen demokratischen Patriotismus ausgerufen hat. Das Frankfurter Institut für Stadtgeschichte wiederum klingt sich mit diesem Symposium in diese große Debatte ein. Das ist großartig und hätte eine viel größere Öffentlichkeit verdient. Es geht nämlich um nichts Geringeres als um den Diskurs über Demokratie heute und für die Zukunft.
Die Geschichte der Frankfurter Paulskirche, Natascha Flaumbaum berichtete über das Symposium drei Wochen vor dem Festakt für den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Auch Gregor Sander hat es in seiner Kulturpresseschau jetzt mit der Geschichte, zunächst mit der Literaturgeschichte.
Sein den gemeinsamen Weg weiterzugeben. Die zentrale Feier zum Tag der deutschen Einheit am 2. und 3. Oktober findet in Kiel unter dem Motto »Mut verbindet« statt. Angesichts der Todesfälle in den USA infolge des Konsums von E-Zigaretten hat die neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Ludwig, eine größere Wachsamkeit gefordert. Die Situation in den USA mache deutlich, dass ein schnelles Handeln der Behörden gefragt sei, sagte die CSU-Politikerin dem Nachrichtenmagazin Focus Online. Immer noch herrsche große Unsicherheit über die genauen Inhaltsstoffe, vor allem bei nikotinfreien E-Zigaretten. Was dies langfristig für die Gesundheit bedeute, müsse angesichts der Ereignisse in den USA geklärt werden. Der ehemalige Militärchef der baskischen Untergrundorganisation ETA, Gaztelu, ist in Spanien zu 33 Jahren Haft verurteilt worden. Er wurde wegen Mordes an einem Beamten der Strafvollzugsverwaltung für schuldig befunden. Drei weitere ETA-Mitglieder, die dem Gericht zufolge von Gaztelu mit dem Mord im Jahr 2000 beauftragt worden waren, wurden ebenfalls verurteilt. Gaztelu war 2001 in Frankreich festgenommen worden. Der 53-Jährige wurde bereits mehrfach wegen Mordes zu langen Haftstrafen verurteilt. Das Parlament in Indonesien hat erstmals eine Frau zur Vorsitzenden gewählt. Es ist die 45-jährige Puan Maharani von der Demokratischen Partei des Kampfes. Die Entscheidung der 575 Abgeordneten fiel einstimmig. Die neue Parlamentspräsidentin war unter Präsident Widodo bereits Kulturministerin. Am zweiten Spieltag der Fußball Champions League gab es folgende Ergebnisse mit deutscher Beteiligung: Tottenham Hotspur Bayern München 2-7 und Juventus Turin gegen Bayer Leverkusen 3-0. Das Wetter. In der Nacht verbreitet Regenschauer und Gewitter bei Tiefstwerten zwischen 13 und 3 Grad. Morgen ebenfalls verbreitet Schauer und Gewitter. Im Tagesverlauf im Süden Auflockerungen 11 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten: am Donnerstag wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. 8 bis 16 Grad. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend.
Ich genoss seine Leber mit ein paar Fava Bun, dazu einen ausgezeichneten Chianti.
Lämmer.
Das Schweigen der Lämmer, auch diesen Kinoklassiker, produzierte Erik Plesko. Mit 95 Jahren ist der Wiener in den USA gestorben. Außerdem erfahren Sie, welche Künstlerin die riesige Turbinenhalle der Tate Modern in London neu bespielt und warum Konstantin Brangusci der beste Fotograf seiner eigenen Skulpturen war. Bit und Warren sind mal wieder in Deutschland. The Monochrome Set ist auf Tournee mit einer neuen Platte, inspiriert vom 15. Jahrhundert. Heute Abend spielte die Kultband in Nürnberg. aus Fabula Mandex von The Monochrome Set. Angeregt wurden die vor dem Brexit befindlichen Briten durch eine Weggefährtin von Johanna von Orleans. Amadeus, der mit dem Wolf tanzt, das Schweigen der Lämmer und Platoon. Einer flog über das Kuckucksnest oder der Stadtneurotiker. Filmklassiker, die in der Verantwortung von Erik Plesko produziert wurden. Mit 95 Jahren ist der gebürtige Wiener heute in den USA gestorben. Seit 1998 war er Präsident des Internationalen Filmfests Viennale. Seine Rede dort 2010 beweist, wie klug und humorvoll er war.
Als ganz junger Mann, und man würde es nicht glauben, wenn ich hier mit dem Stock heraufwackel, dass ich auch einmal jung war, hatte ich die Gelegenheit, an der Tonversion von Nanook des Nordens, des berühmten Dokumentarfilmers Robert Flaherty, zu arbeiten. Man erzählte mir, dass dieser Stummfilm damals in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg jahrelang lief. Warum? Weil Nanooks Lebensgeschichte Umstände so grauenhaft waren, dass sich das Publikum im Vergleich zu ihm besser fühlte. Also alles ist relativ und so ist es auch noch heute.
Die Geschäftsführerin der Viennale, Eva Rotter, ist am Telefon in Wien. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Klug und humorvoll, waren das zwei der herausragenden Eigenschaften von Erik Plesko?
Ja, klug und humorvoll würde ihn wirklich gut beschreiben. Er war sehr humorvoll, hat den Humor nie verloren, auch bis zuletzt immer witzig, immer sehr pointiert und sehr politisch. Obwohl er 1938 Wien verlassen musste und die Schule abbrechen musste, war er sehr, 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 sehr gebildet und konnte sich sehr gut zurechtfinden in der Welt. War sehr erfolgreich auch in seinem beruflichen Leben, wie man weiß. Und hat auch die Tagespolitik, der war immer absolut upgedatet, was in der Welt passiert. Vor allem in Amerika, aber auch in Wien, Österreich, da war er immer ganz interessiert und wusste mehr oft als ich, wenn ich mit ihm telefoniert habe, weil er schon am letzten Stand war.
Er musste Österreich verlassen, ging in die USA mit seiner Familie, mit seinen Eltern, kam 1943 als Offizier der US-Armee nach Nazi-Deutschland zurück. Und nach Kriegsende wurde er beauftragt, die Bavaria-Studios in München wieder aufzubauen. Was hat er Ihnen über diese schon allein bemerkenswerte Episode seines Lebens erzählt?
Ja, das hat ihm natürlich sehr gut gefallen, dass er da wieder zurückkehrt in dieser Position. Sein Leben lang war er immer stolz darauf, überlebt zu haben und wollte sozusagen der Gesellschaft zeigen, dass er lebt und was er alles schafft und erreichen kann. Also für ihn war diese Rückkehr nach Deutschland natürlich extrem spannend. Und da ist er auch eingestiegen in das ganze Filmbusiness. Also da war auch der Anfang seiner Karriere, die er dann nach Amerika weitergeführt hat, also wo er dann wieder zurückgekehrt ist später.
Was liebte er so am Film und am Filme produzieren?
Naja, ich glaube, was er sehr gut konnte, ist, wenn er ein Drehbuch gelesen hat, er konnte sich genau vorstellen, das wird ein Film, das wird erfolgreich werden oder das wird nicht erfolgreich werden. Er konnte sich sehr gut hineinversetzen in das Drehbuch und war auch immer ganz maßgeblich dabei beteiligt, die Schauspieler und Schauspielerinnen auszuwählen. Und er hat das geliebt, sich schon im Vorfeld vorzustellen, dass das ein erfolgreicher Film werden kann und was es dazu braucht. Er hat einen guten Riecher gehabt. Und es ist ihm auch gelungen, eben weil er hat ja sehr viele Oscars gewonnen als Produzent und Chef von Orion und on United Artists. Also er war ja sehr, ja, wie ein Spieler vielleicht, sich vorstellen können, wie das dann auf die Leinwand kommt und wie die Menschen dann in die Kinos gehen. Und das hat ihm gefallen.
Ja, von den Bavaria Studios ging er, der Kaufmannssohn, zu United Artists und schaffte es 1973 vom Europachef auf den Präsidentensessel. Und das ist ja, mit Verlaub, wie der Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär.
Ja, genau, das war's. Und es war in der Zeit, in der er gelebt hat und jung war, auch möglich. Das ist vielleicht heute gar nicht mehr so leicht, diese Möglichkeiten zu haben, aber er war so, ja, für ihn war das möglich.
Wie ist er mit dieser erfolgreichen Karriere umgegangen?
Gut, glaube ich. Es hat ihm gefallen. Ich meine, wenn man ihn gekannt hat und ich habe ihn erst kennengelernt, wie er schon nicht mehr beruflich tätig war, das war 1998, ich konnte mir das gut vorstellen. Er war ein richtiger Businessman und ein Gentleman und ein sehr charmanter Mensch und konnte mit sehr vielen Menschen, unterschiedlichen Menschen umgehen und war sehr umgänglich und hat sich sehr gut hineinfühlen können in andere Personen. Und er war ein Kosmopolit, er war ein Europäer, aber auch und ein Wiener. Er ist ja dann durch die Viennale wieder zurückgekehrt nach Wien und hat sich ja da extrem gut wieder versöhnt, auch mit diesem Land, und hat sehr viele Kontakte gehabt und Freundschaften gepflegt in der höchsten Riege der Politik. Und er wurde dann auch Ehrenbürger der Stadt Wien. Er war ein sehr charismatischer Mensch und jeder Mensch, der mit ihm zu tun hatte, der hat sich bestimmt nicht gelangweilt, weil er sehr viele Geschichten erzählen konnte. Ich kann mich an Abend erinnern in Restaurants, wo er erzählt hat, ja, wie er dann das Schweigen der Lämmer besetzt hat und wie dann das war mit Anthony Hopkins.
Wie war es denn?
Ja, nicht immer einfach. Ja, er wollte ihn wahrscheinlich anders besetzen mit einem anderen Schauspieler, aber er hat sich dann für Anthony Hopkins entschieden, der, glaube ich, nicht so gut beisammen war zu der Zeit. Und er sich aber genau vorgestellt hat, dass Anthony Hopkins der richtige Mann ist für diesen Film. Und er hat recht gehabt. Er hat das wirklich gespürt und hat eben die Kontakte gehabt zu all den Schauspielern und Jodie Foster, mit der er einige Filme gemacht hat. Das war seine große Gabe auch. Und natürlich kaufmännisch bewandert. Das ist ja auch eine Kunst, muss man sagen.
So gesehen war er ein Geschichtsbuch auf zwei Beinen, oder?
Absolut. Also so ein Mensch, unfassbar, was in ihm alles gesteckt hat, an Geschichten, an Anekdoten, an Begegnungen, die er hatte und was für ein erfülltes, schönes Leben dieser Mensch hatte. Also das ist, glaube ich, einzigartig und ich werde ihn nie vergessen, weil solche Menschen gibt es wenige heutzutage. Also solche intensiven Leben zu haben und so alt zu werden und sich auch vielleicht mit manchen Sachen wieder zu versöhnen und die Zeit zu haben, eben dieses Leben wieder in verschiedene Richtungen zu spüren, das konnte er. Eine einzigartige Persönlichkeit, die heute aus dieser Welt gegangen ist, kann ich sagen.
Eva Rotter, Geschäftsführerin der Viennale, deren Präsident der Filmproduzent Erik Plesko war. Er ist heute im Alter von 95 Jahren gestorben. Frau Rotter, vielen Dank für Ihre Erinnerung und für Ihre Zeit.
Ich danke auch. Ciao, ciao.
Hier ist Fazit. 3.500 Quadratmeter. So viel Platz künstlerisch zu bespielen, ist eine Herausforderung. Denn 3.500 Quadratmeter umfasst die alte Turbinenhalle in der Tate Modern in London. Kara Walker ist die fünfte Künstlerin, die den riesigen Raum für eine Einzelausstellung nutzen darf, weil ihre Arbeiten umso größer sind, je älter sie wird. Martin Hahn hat sich erklären lassen, was die US-Amerikanerin vor der Eröffnung umtrieb.
It's very jarring, I think, if you think about what the inverse is the same thing about Rome.
Kara Walker spricht in London über Europas barocke Brunnen und opulente Denkmäler und ist hin und her gerissen. Zum einen sei da die Schönheit und der eigene Wunsch, monumental zu arbeiten, sagt die Künstlerin. Zum anderen wisse man, auf wessen Kosten diese historischen Monumente entstanden sind. In ihrer Arbeit für die Tate Modern hat die Afroamerikanerin nun beide Aspekte vereint. Kara Walker hat für die Turbine Hall der Galerie ein Gegendenkmal, ein Anti-Monument geschaffen.
It's a 13 meter high working fountain.
Es ist ein 13 Meter hoher Brunnen, angelegt an die barocken Brunnen, die man in ganz Europa findet. Vor allem aber inspiriert vom Victoria Memorial vom Buckingham Palace.
Priyesh Mistry ist einer der Kuratoren des Projekts.
Wie wir wissen, zelebriert das Victoria Memorial das britische Kolonialreich. Das unterläuft Kara Walker hier.
Walkers imposanter mehrstufiger Brunnen erzählt die Geschichte des transatlantischen Sklavenhandels. Es ist eine Allegorie auf den Black Atlantic, den schwarzen Atlantik, der die drei Kontinente Amerika, Afrika und Europa so schicksalshaft verbindet.
So she is allowing us to ask questions about who is celebrated in monuments.
Walker erlaubt uns so zu hinterfragen, wer mit solchen Denkmälern geehrt wird, an welche historischen Momente wird erinnert. Und noch wichtiger, wer wird nicht geehrt? Wen und welche Geschichten ziehen wir vor zu vergessen?
Walker hat die verschiedenen Ebenen ihres Brunnens mit Skulpturen besetzt. Wir sehen Schwimmende und Ertrinkende, Haie und einen Galgenbaum, Schiffe mit geblähten Segeln, eine Kapitänsfigur und auch eine vergnügte Queen Victoria. Dabei vermischt die Künstlerin Fakt, Fiktion und Fantasie. Sie bedient sich bei maritimen Gemälden von William Turner und Winslow Homer, aber auch bei Zeitgenossen, so Kurator Mistry.
One of the references that she makes alongside, you know, these paintings by Winslow Homer and Turner.
Neben den Referenzen zu Winslow Homer und Turner bezieht sie sich auch auf Damien Hirst, der in einem seiner Werke einen Hai nutzte. Und in eins der Boote ist frecherweise ein Key West geritzt. Das bezieht sich sowohl auf Key West und die Atlantikpassage, aber auch auf Kanye West. Es geht also auch um unseren heutigen Umgang mit dem Erbe des transatlantischen Sklavenhandels.
Der schwarze US-Rapper Kanye West hatte 2018 vor laufender Kamera gesagt, wer 400 Jahre Sklaverei erdulde, sei daran selbst schuld. Ganz oben auf Walkers Brunnen thront aber kein größenwahnsinniger Rapper, sondern eine schwarze Venus. Eine halbnackte afro-brasilianische Priesterin, deren Brüste das Wasser spenden, das den Brunnen füllt und auch alle Kontinente verbindet.
Kara Walker is very much acknowledging the fact that actually this history is interconnected.
Kara Walker macht hier die geschichtlichen Zusammenhänge bewusst. Die Geschichte der Sklaverei in Amerika hängt eng mit dem Warenhandel nach Europa zusammen. Und auch viele der Plantagen gehörten Europäern. Wir reden also über einen Handel, dessen geschichtliches Erbe viele von uns betrifft.
Eine Geschichte, die eine Legacy hat und viele von uns.
Und so heißt Walkers Werk für die Tate Modern abgekürzt zwar Fons Americanus, aber der eigentliche, komplette Titel füllt eine ganze Wand der Halle und ist ein Kunstwerk für sich. Der Text macht klar, es geht hier um Afrique and Albion, Afrika und England. Dramatisch und humorvoll zerlegt Walker in London die Deutungshoheit und Erinnerungskultur des britischen Empires. Aber nicht nur inhaltlich dreht die Amerikanerin den Spieß um. Fragt man Tate-Kurator Mistry, wie schwer es war, den riesigen Brunnen zu transportieren, grinst er.
So the sculpture is actually not made of stone. I think it would be it would take as many sort of months, if not years, to produce something out of stone.
Die Skulptur ist nicht aus Stein gemacht. Das hätte Monate, wenn nicht Jahre gedauert. Wir haben den Großteil der Skulptur aus Kork hergestellt. Der kann nach der Ausstellung recycelt werden. Überzogen haben wir den Kork mit einem Material, das sich zementartig anfühlt. Er sieht aus wie Stein und klingt wie Stein, sehr effektiv.
Then gives it the appearance of being like stone and feels like stone and sounds like stone. So it's highly effective.
Auch das Medium ist die Botschaft. Traue keinem Denkmal, das du nicht selbst gebaut hast.
Kara Walker in der Tate Modern in London bis zum 5. April. The Monochrome Set for 41 Jahren hat sich die New Wave Band gegründet. Jetzt hat sie innerhalb von 2 Jahren 2 neue Platten produziert. Die neue ist die Musik. Hier ein Fazit. Geboren 1876 in Rumänien, gestorben 1957 in Frankreich. Dazwischen lag das Leben von Constantin Bragucci, dessen Skulpturen klar und glatt manchmal mehr ahnen lassen, als sie zeigen. Ein Vierteljahrhundert nach der letzten großen Werkschau ist in Brüssel eine Retrospektive zu sehen, die nicht nur den einflussreichen Bildhauer, sondern auch den Fotografen Brancucci zeigt. Carsten Probst, was interessierte denn den Bildhauer an der Fotografie?
Also das hatte wohl ganz praktische Gründe. Zum einen, weil Brancucci zum einen immer unzufrieden war mit den Bildern, die die professionellen Fotografen von seinen Skulpturen gemacht haben. Also hat er gesagt, ja, dann fotografiere ich sie lieber selbst. Und das betrifft eben vor allem diese Figuren, die er später in seinem späteren Werk gemacht hat, Figuren mit diesen Oberflächen aus polierter Bronze. Die spiegeln ja wirklich alles. Alle Lichter sind also sozusagen für die gesamte Umgebung empfänglich, auch entsprechend schwer zu fotografieren. Aber die Fotografen haben es immer versucht zu vermeiden, das mit diesen Lichtern und dem Glänzen zu fotografieren. Und deswegen hat Brancucci gesagt, nein, nein, mir geht es genau um diese Lichteffekte, um diese Lichtreflexe, Schattenwürfe, das war für ihn die Immaterialisierung der Bildhauerei, Fortsetzung der Bildhauerei mit Mitteln des Lichtes. Und da sind wir dann quasi schon mittendrin in seinem Werk. Wenn Sie also sehen, er hat ein Werk, das nennt sich Vogel im Raum. Das ist fast wie ein Segel aus Bronze geformt, eine abstrakte Skulptur. Und die fotografiert er aus verschiedensten Winkeln so, dass darauf Lichter leuchten oder Schatten drüber fallen, dass diese Figur sich dadurch ständig völlig verfremdet. Und damit schafft er nochmal ein neues Werk im Werk.
Also eine Doppelbegabung eines Sohns aus einer Bauernfamilie in der Walachei, der schon Mitte 30 war, als er nicht etwa an seinem Wohnort Paris, sondern in New York mit seiner ersten Einzelausstellung berühmt wurde. Was zeigt die Ausstellung über seinen Weg in die Berühmtheit?
Ja, das fängt also wirklich auch ganz basal an. Er soll ja mit 11 erstmal von zu Hause weggelaufen sein. Später fiel er dann in Craiova an der Kunstgewerbeschule dort schon mit seinem bildhauerischen Geschick auf. Und dann, das ist auch eine schöne Anekdote, ging er 1903, 1904 nach Paris, also in die Hauptstadt der Kunst. Und das können Sie ganz wörtlich nehmen. Er ging nämlich zu Fuß. Und da in Paris, wirklich. Und da in kam er dann an, nahm sich so ein kleines Studio am Montparnasse und lief da so mit schlichten, weiten Bauerngewändern herum aus hellem Leinenstoff. Das Studio soll eher so einer Scheune geglichen haben. Und dann hatte er auch noch dieses rasputinhafte Aussehen mit so einem wilden Rauschebart und glühenden Augen. Da war er natürlich schon auch in diesem Viertel inmitten der künstlerischen Avantgarde, die da lebte, schon eine Schau. Aber hinzu kam natürlich auch, dass er dann relativ schnell Bekanntschaften mit verschiedensten Künstlern, also Matisse beispielsweise, Rodin und vielen anderen schloss, weil die einfach sahen, dass dieser Mann auch was kann. Und das sieht man dann eben, wenn man diese Skulpturen aus der frühen Zeit von ihm in dieser Ausstellung anschaut. Da nähert er sich über die menschliche Figur ganz stark einem sehr lebendigen Ausdruck, einer ganz emotionsgeladenen Form, die aber gleichzeitig sehr stark reduziert ist. Und das verkörpert sich am allermeisten in dieser von ihm ja auch oft wieder von ihm aufgelegten Skulptur Der Kuss. Da sieht man eben so eigentlich nur zwei Gesichter, die eng aneinander gedrückt fast sich umarmen und verschlungen sind in diesem Kuss. Und das ist eine unglaublich intensive Form, gleichzeitig aber fast auch schon eine abstrakte Skulptur.
Auguste Rodin und Brancucci, das ist ja ein Paar, das man zumindest kurzzeitig mal zusammendenken muss in Paris im kurzen Frühling 1907. Wie wichtig ist das jetzt in der Brüsseler Ausstellung?
Ja, also rein biografisch konnte sich natürlich Brancucci dieser Anziehungskraft von Rodin, der ja damals schon doppelt so alt war wie er, überhaupt nicht entziehen. Rodin war der Bildhauer dieser Zeit, auch am Anfang des 20. Jahrhunderts. Rodin war auch schon früh auf ihn aufmerksam geworden und einen Monat lang arbeitete dann Brancucci auch in Rodins Atelier als Assistent. Und dann kam es zu einem ganz starken Bruch. Also im Schatten eines großen Baumes kann nichts wachsen, soll Brancucci damals gesagt haben, hat sich also quasi von ihm abgestoßen. Und dann gibt es noch eine zweite Anekdote. Er soll dann mit seinen Freunden Marcel Duchamp und Fernand Léger und noch einigen anderen in eine Ausstellung gegangen sein, in der Luftfahrzeuge ausgestellt wurden. Und da entdeckten alle einen Propeller. Und da soll Léger Sujet zu Brancusi gesagt haben, das ist die Kunst von morgen, kannst du nicht so etwas auch machen? Tatsächlich von so einem Propeller ausgehend, von so einer aerodynamischen Form ausgehend, hat tatsächlich Brancusi dann viele seiner neuen Skulpturen einfach entwickelt. Weg von dieser üppigen, emotionsgeladenen, figürlichen Form bei Rodin hin zu einer ganz reduzierten Form, wo wir dann eben auch später diese sehr glänzenden, blank polierten Bronzeskulpturen finden, die Brancusis spätes Werk auszeichnen und die ihn letztlich auch zu einem so einflussreichen Künstler gemacht haben für das 20. Jahrhundert, der er dann geworden ist.
Kann jetzt diese Ausstellung die Bedeutung, die Sie geschildert haben, die Brancusi für die Moderne hat, so deutlich machen, wie Sie es sich gewünscht haben?
Ja, also ich finde diese Ausstellung sehr opulent ausgestattet. Sie erzählt einfach diesen Werdegang von Brancusi sehr gut nach. Und das finde ich auch sehr überzeugend, weil man spürt, wie er aus diesen sehr traditionalistischen Formen, aus diesen naturalistischen Formen bei Rodin hin zu seiner ganz reduzierten Arbeitsweise kommt, mit diesen ja fast androidartigen, roboterartigen Maschinenskulpturen, die man später eben in seinem Werk sieht. Und von da aus führen natürlich wirklich ganz viele Verweise auf die Moderne, beispielsweise in Deutschland, auf verschiedenste andere Künste. Das wird sehr überzeugend dargestellt und zeigt eben aber auch andererseits Brancusi nicht von der Seite des Großmeisters, sondern eben als einen, der immer seinen Weg gesucht hat. Das war nie etwas, was so ihm in die Wiege gelegt wurde, sondern einfach eine große Überraschung, dass sich aus diesem Mann so eine prägende Gestalt für das 20. Jahrhundert in Europa entwickelt hat.
Brancusi von morgen bis zum 12. Januar im Beaux-Arts in Brüssel, gesehen von Carsten Probst. Und es geht weiter mit Christian Riedel.
Viele Künstler und Wissenschaftler befürchten, dass die Kultur in der künftigen EU-Kommission weniger Bedeutung haben könnte, weil kein eigenes Ressort dafür vorgesehen ist. Inzwischen gab es eine erste Anhörung mit der designierten EU-Forschungskommissarin Maria Gabriel, die sich auch um Kulturpolitik kümmern soll. Bettina Klein.
Sie hat sehr leidenschaftlich um Zustimmung geworben, muss man sagen. Man brauche neue Visionen, neue Ideen. Sie sprach von einem Europa der Talente und einem Europa der Herzen und hat in ihrem Eingangsstatement eigentlich genau das gepriesen, wozu man schon die meiste Kritik gehört hat, dass sie nämlich für sehr viele Bereiche zuständig sein wird. Und sie hat dargestellt, wie sie das alles miteinander zusammenbringen wird und wie das zusammenhängt. Sie sprach von einem Wissensdreieck Bildung, Forschung, Innovation. Man müsse alle mitnehmen, Lehrer, Unternehmer, die Jugend, Künstler und Kreative und auch den Sport.
In Berlin haben die 8 Städte, die 2025 deutsche Kulturhauptstadt sein wollen, ihre Bewerbungen präsentiert. Mit Hannover, Hildesheim und Nürnberg kommen 3 Städte aus westlichen Bundesländern. Die 5 anderen Kandidaten, Chemnitz, Dresden, Gera, Magdeburg und Zittau, liegen in 3 der ostdeutschen Bundesländer. Der Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, Markus Hilgert, sieht darin eine große Chance.
Ich glaube, dass in Ostdeutschland die Chance genutzt wird, über den Wettbewerb die Bedeutung von Kultur in den ländlichen Räumen, aber auch in den Gebieten hervorzuheben, die vom Strukturwandel betroffen sind. Und ich glaube, dass es eine großartige Chance ist, auch die Themen zu benennen, die im Moment in Europa schwierig sind und die gelöst werden müssen, wenn wir wollen, dass Europa als Ganzes bestehen bleibt.
Eine europäische Jury wird in einem Jahr je eine Stadt aus Deutschland und Slowenien zur europäischen Kulturhauptstadt 2025 ausrufen. Der mexikanische Staat ist der einzige Erbe des Nachlasses von Literaturnobelpreisträger Octavio Paz. Das hat nach Angaben des Kulturministeriums ein Familiengericht entschieden. Paz' Witwe war im vergangenen Jahr gestorben, ohne ein Testament zu hinterlassen. Die einzige Tochter aus der ersten Ehe des Schriftstellers war bereits 2014 gestorben. Zum Nachlass des Autors gehören private Korrespondenz, Manuskripte und Fotos. Der französische Staatspräsident Macron ist Schirmherr der ersten Ausstellung über die deutsche Malerin und Grafikerin Käthe Kollwitz in Frankreich. Sie wird am Freitag im Straßburger Museum für moderne und zeitgenössische Kunst eröffnet. Dafür stellt das Käthe-Kollwitz-Museum in Köln allein 140 der 170 Exponate. Zur Eröffnung erscheint auch der erste grundlegende Kollwitz-Katalog in französischer Sprache. Das Kollwitz-Museum in Köln besitzt die weltweit größte Werksammlung der Künstlerin.
Es war der 2. Oktober vor einem Jahr, als der unbequeme saudische Journalist Jamal Khashoggi in der Botschaft seines Landes in Istanbul ermordet wurde. Nach langer Abwehr auch des UN-Untersuchungsberichts hat der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman nun die Verantwortung für die Tat übernommen, will aber sonst nichts damit zu tun haben. Christian Mier von Reporter ohne Grenzen war im April in Saudi-Arabien. Einen schönen guten Abend, Herr Mier.
Guten Abend.
Stärkt es Salmans politische Position, die politische Verantwortung für den Tod an einem Regierungskritiker übernommen zu haben?
Also aus unserer Sicht scheint das eher so kurz vor dem Jahrestag des Mords an Jamal Khashoggi wie ein Ablenkungsmanöver. Denn nach allem, was über den Mord bekannt ist, ist diese Aussage von Kronprinz Mohammed bin Salman eine Lüge.
Was haben Sie denn für Gespräche geführt in Saudi-Arabien? Mit wem, um aus Sicht der Reporter ohne Grenzen diesem Fall ein ganz klein wenig näher zu kommen?
Wir haben uns dort einerseits für die Freilassung von mindestens 30 inhaftierten Journalistinnen und Journalisten eingesetzt, darunter auch Menschen wie Raif Badawi. Aber wir haben vor allen Dingen auch über die Aufklärung des Mords an Jamal Khashoggi geredet. Wir haben dort gesprochen, unter anderem mit dem Generalstaatsanwalt. Das ist derjenige, der für die Ermittlung von Khashoggi verantwortlich ist und die auch in Istanbul war im vergangenen Jahr, knapp einen Monat nach dem Mord, und mit türkischen Behörden dort teilweise zusammengearbeitet hat. Wir haben mit dem Außenminister gesprochen, mit dem Justizminister, und wir haben überall darauf gedrungen, dass wir eine unabhängige Untersuchung fordern. Das heißt, nicht nur einzelne mögliche Täter, die offenbar ja im Geheimdienst sind, braucht, sondern dass wir auch eine Strafverfolgung der Hintermänner brauchen. Und das ist am Ende, muss man sagen, der Kronprinz Mohammed bin Salman, nach allem, was wir an Indizien wissen.
Offiziell gibt es in Saudi-Arabien ja Angeklagte. Es gibt einen Prozess, ein Geheimverfahren, das lediglich die UN und die Türkei vor Ort zuweilen beobachten dürfen. Das zumindest habe ich gelesen. Passt das auch für Präsident Erdogan? Denn die Türkei hat ja nicht das ganze Material aus der Botschaft nach dem Mord freigegeben. Wie sehen Sie das?
Natürlich hat auch die Türkei ein Interesse an dem Fall. Und deswegen ist es natürlich im vergangenen Jahr schon etwas eigenartig gewesen, dass sich Präsident Erdogan als Vorkämpfer für die Pressefreiheit aufgespielt hat. Wir haben den Eindruck, dass man versucht, die Türkei möglicherweise ins Boot zu holen, propagandistisch von saudischer Seite. Aber ein solches Verfahren muss natürlich öffentlich sein.
Konnten Sie denn in diesem Jahr seit dem Mord an Khashoggi beobachten, dass Prinz Salman, der sich ja gerne auch gute Schlagzeilen für liberalisierte Gesetze gibt, anders mit Medien umgeht, im Positiven wie im Negativen?
Was neu ist, dass wir den Eindruck haben, nach dem Mord an Khashoggi war erstmal auch Saudi-Arabien etwas gelähmt, und es gab dort auch im saudischen Machtapparat sicherlich Menschen, die gemerkt haben, dass der Mord an Khashoggi ein Fehler war, weil er für das Image von Saudi-Arabien, ob der unfassbaren Brutalität, schädlich war. Und wir haben nicht den Eindruck, dass der Kronprinz Mohammed bin Salman ernsthaft an einer Aufklärung interessiert ist. Zum Beispiel hat die sogenannte Saudische Journalistenvereinigung für November eine Medienkonferenz, bei der es auch um Pressefreiheit gehen soll, in Saudi-Arabien angekündigt. Und das ist eine sehr staatsnahe Vereinigung. Und das ist doch eher ein gewisser Hohn.
Was raten Sie, sollten internationale Medien tun, wenn sie denn über ein Urteil gegen die Angeklagten im Geheimverfahren zu berichten haben?
Zum einen muss man, glaube ich, die Art und Weise des Verfahrens sehr genau hinterfragen, auch sich nicht damit zufrieden geben, dass vermeintliche Attentäter bestraft werden, zumal diesen ja auch eine Todesstrafe droht, was auch natürlich menschenrechtlich zu verurteilen ist. Aber ich glaube, Medien müssen auch weiter darauf dringen, dass es eben Hintermänner gegen hinter diesem Mord gibt und dass diese Benennung der Hintermänner und die Verfolgung der Hintermänner nicht aufhören darf. Man darf sich, glaube ich, als internationale Öffentlichkeit damit nicht abspeisen lassen und das auch immer wieder thematisieren, gerade jetzt, wenn Saudi-Arabien die G20-Präsidentschaft übernimmt.
Wir haben am Fall von Deniz Yücel in der Türkei erlebt, was internationaler politischer Druck auch gerade von Seiten der Bundesregierung bewirken kann. Fehlt er im Fall von Khashoggi?
Ich denke, Saudi-Arabien hat ja einen Hebel, das ist das Öl. Und gleichzeitig, glaube ich, dürfen sich auch westliche Länder, die abhängig sind vom Öl, auch nicht kleiner machen, als sie sind. Saudi-Arabien muss ja auch jemand haben, der das Öl kauft. Und ich glaube, da bietet sich schon auch Druckmöglichkeiten für viele westliche Länder in diesen Abhängigkeiten. Und ich glaube, dieser wirtschaftliche Druck ist etwas, der viel zu wenig genutzt wird. Und ein zweiter Punkt ist an der Stelle auch ein politischer Druck. Die Bundesregierung hat ja gerade vor kurzem angekündigt, dass sie wieder die Kooperation zwischen der Bundespolizei und der saudischen Sicherheitspolizei aufnehmen möchte. Und das sendet, glaube ich, ein sehr fatales Signal. Es wäre ein viel besseres Signal, wenn die Bundesregierung sagen würde, nein, eine solche Kooperation führen wir nicht fort, solange dieser Mord nicht aufgeklärt ist. Da haben wir den Eindruck, es wird Druckpotenzial ganz einfach und leichtfertig aufgegeben und verschenkt.
Sagt Christian Mir von Reporter ohne Grenzen vor dem ersten Todestag von Jamal Khashoggi. Herr Mir, besten Dank.
Danke auch.
The Monochrome Set geht weit zurück in der Zeit und ist dabei ganz neu. Franz Ferdinand und Blur, Morrissey und The Divine Comedy. Der Einfluss von The Monochrome Set reicht weit. Am Mittwoch in Karlsruhe zu hören, am Donnerstag in Frankfurt, am Freitag in Reutling und am Samstag in Hamburg. Die Frankfurter Paulskirche. Am 20. Oktober wird dort wieder der Friedenspreis des deutschen Buchhandels vergeben. Der Grund liegt 170 Jahre zurück, als das Gotteshaus zum Symbol für Freiheit und Demokratie in Deutschland wurde. Allerdings, seiner Geschichte fehlt das Zeitgemäße. Die Bürgerschaft will den Rundbau sanieren, restaurieren und ein eigenes Demokratiezentrum eröffnen. Aus all diesen Gründen war Natascha Pflaumbaum bei einem ausgedehnten Symposium des Instituts für Stadtgeschichte.
Am Ende des Tages stehen wir vor ihr. Nach einigen Stunden Vorträgen über Demokratie, Nationalversammlung, Verfassungs- und Konstitutionsgeschichte, Grundrechte, Gedenk- und Erinnerungskultur erläutert Stadtführer Till Fischer, wie lange es gedauert hat, dass aus der Paulskirche tatsächlich ein Ort des Gedenkens wurde, den alle kennen.
Das war dann erst die 75-Jahr-Feier in der Weimarer Republik, als das wirklich so in den Fokus gezogen worden ist und dass man wirklich auch stolz auf die 1848er Revolution und das, was erreicht war, hier in Frankfurt sein konnte. Also es war dann erst die 75-Jahr-Feier, die die Paulskirche wirklich zu einem Nationalmonument hat werden lassen.
Ruhm war der Frankfurter Paulskirche also nicht von Anfang an beschieden. Welchen Wirren und Widrigkeiten der Bau schon zu Beginn ausgesetzt war, schilderte sehr eindrücklich die junge Historikerin Lucia Seiß, die darlegen konnte, warum es allein ein halbes Jahrhundert brauchte vom ersten Planungsgedanken bis hin zur stehenden Kirche.
Frankfurt hat sich am Ende des 18. Jahrhunderts generell schwer getan mit Bauprojekten. Also da gab es viele Konflikte, die eben auf diese relativ komplexe Selbstverwaltung zurückzuführen sind. Aber allein bei der Paulskirche hat es eben 50 Jahre gedauert, was ja nicht nur auf diese Konflikte, sondern vor allen Dingen auch auf die Kriegsunterbrechungen zurückzuführen ist.
Heute ist die Paulskirche unbestritten ein hochsymbolischer Versammlungs- und Gedenkort. Sie ist neben dem Hambacher Schloss der Ort der deutschen Demokratie. Hier tagten 1848 bis 1849 die Delegierten der Frankfurter Nationalversammlung. Hier wurde die erste demokratische Verfassung unterzeichnet, die heute noch als Protodemokratie gilt. Der ehemalige FAZ-Journalist Günter Mick beschrieb jene erste Zusammenkunft der 830 Mitglieder der Nationalversammlung journalistisch wie eine Live-Reportage.
Festlich geschmückt war das Gebäude, als die Abgeordneten vom Römer aus zur Tagesstätte gingen. In der Stadt läuteten die Glocken, Kanonendeuer hallte über den Römerberg. Mit begeisterten Vivat-Rufen begleiteten die Zuschauer den Zug. Schwarz, rot, goldene Fahnen wehten überall.
Günter Mick gehörte zu den neun ExpertInnen, die an zwei Tagen im Karmeliterkloster Frankfurt der ambivalenten Symbolkraft der Paulskirche nachgingen. Ambivalent, weil die Paulskirche das Schaffen und Scheitern der Demokratie in einem Augenblick verkörpert. Die Wissenschaftler beschrieben die Geschichte der Paulskirche in zwei Gedankenlinien. Historiker wie Günter Mick, Frank Engehausen oder Dieter Hein rekonstruierten die Geschichte der Paulskirche als Ort der Verfassungskonstitution. Walter Mühlhausen, Thomas Bauer und Michael Dreyer untersuchten hingegen die Geschichte der Paulskirche als Erinnerungsort. Einig war man sich im Großen und Ganzen am ersten Tag über die große politische Leistung, die die Nationalversammlung mit der Unterzeichnung der Verfassung am 28. März 1849 geleistet hat, auch wenn sie scheiterte. Der emeritierte Frankfurter Historiker Dieter Hein brachte es auf den Punkt.
Der Frankfurter Nationalversammlung kommt das herausragende Verdienst zu für die vielen grundlegenden verfassungsrechtlichen Fragen, die sich im Zuge der Schaffung eines nationalen Verfassungsstaates in Deutschland stellten, originäre Lösungen erarbeitet zu haben, die für die weitere deutsche Verfassungsgeschichte immer aber eine elementare Entscheidungsorientierung boten.
Spannend wurde es am zweiten Tag, als es um die Paulskirche als Erinnerungsort ging. Die Stadt Frankfurt will die Paulskirche restaurieren, ein Demokratiezentrum errichten. Das angestrebte Datum der Fertigstellung 2023 wurde just heute revidiert. Das flammende Plädoyer des Politikwissenschaftlers Michael Dreyer für mehr demokratische Orte in Deutschland machte allerdings deutlich, wie dringlich die Paulskirche als solche Instanz ist.
Dass inzwischen die Symbole der Demokratie auch von Leuten sich angeeignet werden, Schwarz-Rot-Gold, die Nationalhymne, die sagen wir mal, vor 80 Jahren, vor 100 Jahren nicht unbedingt die größten Fans von Schwarz-Rot-Gold gewesen sind. Das hat sich dann so entwickelt. Aber das macht es umso deutlicher, dass sich die demokratischen Symbole auf Seiten der Demokratie verorten lassen müssen und dass man nicht einfach anderen es erlaubt, diese Symbole zu besetzen.
Dreyer greift mit diesem Gedanken die Initiative des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier auf, der einen demokratischen Patriotismus ausgerufen hat. Das Frankfurter Institut für Stadtgeschichte wiederum klingt sich mit diesem Symposium in diese große Debatte ein. Das ist großartig und hätte eine viel größere Öffentlichkeit verdient. Es geht nämlich um nichts Geringeres als um den Diskurs über Demokratie heute und für die Zukunft.
Die Geschichte der Frankfurter Paulskirche, Natascha Flaumbaum berichtete über das Symposium 3 Wochen vor dem Festakt für den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Auch Gregor Sander hat es in seiner Kulturpresseschau jetzt mit der Geschichte, zunächst mit der Literaturgeschichte.
Vor 200 Jahren wurde der große Schriftsteller Theodor Fontane geboren, jubelt die Wochenzeitung Die Zeit, und das ist ihr einen mehrseitigen Schwerpunkt wert. Von ihm lässt sich etwas sehr Aktuelles lernen, ein Leben voller Widersprüche zu führen, überschreibt Ijoma Mangold den Aufmacher, und verschiedene Zeitautoren werfen dann verschiedene Blicke auf verschiedene Fontane-Romane, was man anhand der Überschriften so zusammenfassen kann: Warum Stine sich um ihren Ruf Sorgen macht und Jenny Treibel verpasst ihr Glück und Der Stechlin ist ein empfindsamer See. Das klingt alles nach ARD-Vorabendserie, und das ist ja auch das Tolle an Olle Fontane, dass die Texte immer noch so unterhaltsam sind wie vor fast 200 Jahren. Um einen anderen Geburtstag hingegen muss man sich da schon mehr Sorgen machen, wenn man Lynn Hirse in der Taz glauben will, die über den 29. Tag der deutschen Einheit am Donnerstag schreibt. Für viele Deutsche bedeutet dieser Feiertag ein längeres Wochenende, im Hintergrund laufende Fernseher, Zeit mit der Familie, mittelmäßiges Essen. Politisch ist der Tag der deutschen Einheit ein Fragezeichen. Katrin Spöhr von der Tageszeitung Die Welt stellt Folgendes fest: In diesen Tagen ist es unmöglich, etwas über die Verfasstheit der Nation zu lesen, ohne dabei der Spaltung über den Weg zu laufen. Deutschland ist tief gespalten, innerlich gespalten, gespalten wie nie. Ein trockenes, aber dennoch scharfes Wort. Am Tag der Einheit die Spaltung erreicht zu haben, das muss man erstmal hinkriegen. Ist aber alles Quatsch, sagt Spöhr und empfiehlt stattdessen: Wer gern an Spaltung denken will, soll das tun, dies ist ein freies Land. Wer hingegen glaubt, genug von der Spaltung zu haben, sollte einfach das Haus verlassen und Freunde aus dem Osten /Westen besuchen gehen. Steffen Grimberg bringt zum Vereinigungsgeburtstag in der Taz dann aber doch noch eine fehlende Diversität der Medien ins Gespräch, die seien nämlich zu westdeutsch. Aber stimmt das, fragt Grimberg sich und uns und hat mal die Journalistenschulen angefragt, betreffend ihrer Klientel. Die Nannenschule meldet 14 West zu 2 Ost, beim IFP München heißt es 34-2, bei der Kölner Journalistenschule 18-2, an der RTL Journalistenschule goes niemand East, bei Springer steht es 66-5, bei Burda 23-1 und bei der Evangelischen Journalistenschule 15-1. Dafür hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung dann gleich einen original echten Ostdeutschen an die Tastatur gelassen. Hagen Findeis, 1966 im sächsischen Wermsdorf geboren, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und behauptet: Festzuhalten ist, dass es im Blick auf die DDR auch 30 Jahre nach ihrem Untergang keinen Konsens über deren diktatorischen Charakter gibt. Besonders uneins sind sich die Ostdeutschen untereinander. Wenn heute 2 Ostdeutsche aufeinandertreffen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie in Bezug auf die DDR-Vergangenheit unterschiedlicher Meinung sind, so Findeis. Vielleicht könnte uns ja Musik aus dieser Uneinigkeit der Einigkeitsdeutschen führen? In der Zeit bietet uns Jörg Scheller die Band Deichkind an. Die sind mit ihrem luftig-lustig-schrulligen Sound und ihren super spät-dadaistischen Kostümen nicht nur die Lieblinge kunstaffiner Großstadtmilieus, sondern von so ziemlich allen, weshalb sie bereits zu Deutschlands Konsensband geadelt wurden. Die neue Platte versetzt den Kritiker wirklich in Entzücken. Deichkind bietet maximal verdichtete, so kritische wie unverbindliche Intelligenz in Slogans wie »Like mich am Arsch«, lassen Germanistenherzen mit Neologismen wie Egolution höher schlagen und haben obendrein noch verdammt viszerale Beats mit Punk-Appeal im Programm. Mit dieser Kombination lässt sich noch die schmutzigste Party guten Gewissens feiern. Die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit findet dieses Jahr in Kiel statt, was noch einmal für Deichkind spricht. Also DJ Merkel, übernehmen Sie.
Gregor Sander über die aktuellen Zeitungsfeuilletons.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.